Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass der Evangelist Lukas seinen Bericht schrieb, um den Glauben des Theophilus zu stärken. Gottes Wort ist real und zeigt sich in unserer Welt. Jedes reale Ereignis ist mit anderen Ereignissen verknüpft. Und weil zur Zeit von Lukas es noch keine einheitliche Zeitrechnung gab, da waren die Zeitrechnungen in den Städten unterschiedlich, in Völkern verschieden. Deshalb suchte Lukas einen Anhaltspunkt, damit er die Ereignisse datieren konnte und es für andere Menschen später nachvollziehbar ist. Ja, da war klar, am besten hängt man es am Kaiser auf. Der herrschte schon 15 Jahre. Und auch für unsere heutige Geschichtsschreibung ist das nachvollziehbar. Man weiß, wann diese Ereignisse stattgefunden haben. Die ersten Verse unseres Textes sind der kurze Abriss der katastrophalen politischen und religiösen Situation in Israel. Wir lesen nur so kurz drüber, es werden fast keine Worte verloren. Wer aber nähere Details über diese politische Elite sucht, der findet alles Mögliche an Gewalttat, Intrigen, Unzucht und so weiter. Also der sittliche Verfall und die Bosheit in Israel war gerade unter den Herrschenden sehr groß. Und dass es zwei hohe Priester gab, das zeigt, dass da auch noch mehr gemacht wurde, als das Wort Gottes erlaubte. Denn normalerweise gab es immer nur einen hohen Priester bis zu seinem Tod und erst dann kam der nächste. Aber dieser hohe Priester war den Herrschenden nicht genehm, und dann suchten sie einfach wieder einen anderen, der ihnen mehr hofierte. Und schlussendlich fanden sie im Schwiegersohn des hohen Priesters einen geeigneten Kandidaten, der sich genug tief bückte. Und deshalb gab es zwei hohe Priester. Also auch der geistliche Verfall in diesem Land war tragisch. Und diese wenigen Worte sind ein Schrei nach Veränderung, nach dem Kommen des Messias, der den politischen und geistlichen Niedergang Israels beenden sollte. Doch, wie sieht es aus? Die Hilfe kam nicht von hochstehenden Persönlichkeiten, sondern von stillen, zurückgezogenen Dienern Gottes. In dieser Situation redete Gott zu Johannes dem Täufer in der Wüste draußen. Ein Einsiedler, der ein armseliges Leben fristete, aber Gott redete zu ihm. Lukas zeigt uns, dass Gottes Reden in der Vergangenheit nun sichtbare Auswirkungen hat und Realität ist. Nun wird der versprochene Messias angekündigt. Und das erfordert eine Überprüfung von unserer eigenen Motivation. Wie leben wir? Was sind unsere Gründe für unsere Entscheidungen? Was ist unsere Motivation? Und die Botschaft in Jesaja 40, 3 bis 5 wird hier Realität. Da steht, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden, das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was soll das bedeuten? bei uns, in unserer Gesellschaft. Wo sind die Berge? Welche Täler sind gemeint? Gut, wir lieben es, wenn die Autobahn möglichst gerade ist, dann kann man schnell fahren. Je stärker die Kurven sind, desto gefährlicher. Der Messias wird kommen. Bereitet euch darauf vor. Das ist da drin. Aber was machten die Juden aus diesen Ankündigungen? Sie hatten ja schon ein paar hundert Jahre diese Ankündigung. Sie wussten, irgendwann kommt so einer, der da von der Wüste herkommt und ruft. Was sollten sie daraus machen? Und wir wissen, wie das war, als die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem kamen und die hohen Persönlichkeiten sagten, ja, der Messias wird dann in Bethlehem zur Welt kommen, aber hat das etwas mit ihrem Leben gemacht? Haben sie Konsequenzen gezogen? Sie gingen nicht hin, nur der Herodes hat nachher sein Heer hingeschickt, um die Kinder umzubringen. Wollen wir diesem Messias begegnen? Wollen wir Gott erleben in unserem Leben? Und an diesem Punkt zeigt uns der Text diese große Schere, die sich auftut zwischen der Ankündigung und den Erwartungen von Israel. Denn das Volk Israel, das hatte ganz andere Vorstellungen. Es gibt einen Text aus jener Zeit, ähnlich wie ein Psalm, da steht, Herr, sieh darein und erwecke einen König, den Sohn Davids, o Gott, dass er über Israel herrsche, gürte ihn mit Stärke, dass er die ungerechten Machthaber zerschmettere, reinige Israel von den Hunden, damit waren die Heiden gemeint, die es Wüste zertreten, rette uns von der Besudelung durch die unreinen Feinde. Also, was war die konkrete Erwartung Israels? Sie erwarteten einen Herrscher, der das Umfeld ändert. Sie dachten, es liegt an allen anderen, aber an uns liegt es nicht. Wir brauchen nur den richtigen Herrscher. Was Johannes der Täufer ankündigt, zeigt, der versprochene Messias ist anders als gedacht. Er erfüllt nicht die Erwartungen des Volkes, sondern er erfüllt die Erwartungen Gottes. Damals kündigte ein Bote das Kommen von einem Herrscher an, damit das Volk die Straßen putzen konnte, vielleicht da und dort noch die Fassade etwas verschönern, damit der Herrscher in ein ordentliches Land kommt. Und ähnlich war es da mit der Ankündigung. Macht euch bereit, denn der Messias kommt. Aber was Johannes zeigt, das ist, es braucht nicht nur ein paar Putzbürsten auf der Straße und ein paar Eimer Farbe für die Wände, so ein paar Risse zu kleistern. Nein, es braucht eine grundsätzliche Veränderung, eine echte Umkehr. Ich habe hier eine Tabelle, die zeigt uns von dieser Ankündigung die Gegenüberstellung der Sachen. Wir haben gelesen, die Berge. Was ist denn das? Die Abgründe, die Täler. Es fängt mit den Tälern an, ja. Also die bösen Taten. Es ist nötig, dass wir die Tragweite und die Tiefe von unseren bösen Taten erkennen und anerkennen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir dem Messias auf eine Art begegnen können, dass es unser Leben positiv verändert. Wenn das fehlt, dann ist Veränderung nicht möglich. Also Versöhnung suchen ist mal der erste Schritt. Das zweite ist der Stolz und die Überheblichkeit. Was für riesige Berge haben wir heute? Die gehen weit über den Mount Everest hinaus. Das, was wir Menschen leisten und machen können, was wir schon alles herausgefunden haben. Und mit jeder Erfindung, die wir machen und ein Problem lösen, schaffen wir wieder 10 andere Probleme. Wie sieht es da aus? Wir sind so stolz und schauen auf die anderen herunter, die unsere Dreckarbeit machen. Und wenn sie die Arbeit nicht machen, dann sind wir alle krank und schnell tot. Aber das realisieren wir nicht. Wir schauen auf sie runter, weil wir ja so hoch oben sind. Und dieser Stolz, der vergiftet die Beziehungen, der macht uns hart und unbarmherzig anderen gegenüber. Also Umkehr bedeutet Vergebung suchen, runter vom hohen Ross. Und dann haben wir die krummen Wege da, die Intrige und Manipulation. Wie viel wird auf diese Art und Weise gemacht? Jemand sagte letzthin, wenn ein Krieg beginnt, stirbt als erstes die Wahrheit. Da wird intrigiert, da wird betrogen, gelogen. Ja, man versucht auf jede Art, den anderen hinzumachen. Das Einzige, was dagegen hilft, ist Ehrlichkeit und Treue. Ehrlich zugeben, die Anrechte, die der andere hat, beziehungsweise auch die Menschenwürde und die eigene Entscheidung der Leute in Bezug auf Krieg, aber auch bei uns in unserem Leben, in unserem kleinen Umfeld. Können wir andere wertschätzen, ihre Meinung achten, auch wenn wir eine andere Meinung haben? Und dann kommt das Raue und Rüppelhafte. Das, was unser Leben manchmal so unendlich schwer macht, manchmal unerträglich, wie Menschen miteinander umgehen. Und das geht von oben bis ganz unten hinein. Egal, ob du im Parlament sitzt oder ob du gerade in einer Kneipe sitzt, da werden Leute gegenseitig auf eine Art angesprochen, die jede Wertschätzung vermissen lässt. Ist das okay? Ist das etwas, mit dem ich einem Messias begegnen kann? Und wie viele haben zu jener Zeit auf genau diese Art den Messias angeredet? Und sie haben die Herrlichkeit Gottes nicht gesehen. Und das ist der Punkt bei all diesen Sachen. Wenn wir da nicht an die Arbeit gehen, dann sind wir nicht bereit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir die Täler erhöhen, die Berge erniedrigen, dass wir das Krumme gerade machen und das Raue glatt. Und dann sind wir bereit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, weil es braucht dazu ein feinfühliges Herz. Und die Jünger, wenn ihr die Evangelien lest, das ist so hervorragend, wie Jesus eines Tages sogar den 12 und den nächsten Jüngern fragen musste, und wollt ihr weiter mit mir kommen? Weil viele einfach weggegangen sind und seine Worte nicht verstanden haben. Es hat ihnen nicht gepasst, ihre Vorstellungen waren anders über den Messias. Und sie waren feinfühlig genug, dass sie spürten, aber er hat die Worte, die halten, die Worte, die Realität sind, auch wenn ich sie jetzt noch nicht so fassen kann. Also Wir müssen unsere Motivation ändern, damit wir fähig werden, Gottes Heil zu sehen. Wenn wir beginnen, nach Gott zu fragen und ehrlich werden, dann sehen wir all diese krummen Sachen. Und wir können das entfernen. Das ist jetzt nicht eine Liste, die uns das Heil bringt. In dem Sinne, dass das die Vorbedingung ist, damit wir Vergebung bekommen. Und der Johannes der Täufer, der zeigt nur, was uns hindert, Gottes Heil zu sehen, was uns zu falschen Schlüssen bringt. Denn wenn es mir um meine Macht geht und ich höre, da kommt der neue König der Juden, dann gehe ich hin und lasse ihn umbringen, weil ich will meine Macht behalten. Das war der Herodes. Und auch bei vielen anderen damals war das sichtbar. Also, es geht nicht darum, in unserem Leben etwas frische Farbe aufzutragen oder den bröckeligen Putz zu renovieren, sondern es geht darum, die Grundlage so zu setzen, dass nachher wir das Heil erkennen und wirklich die Vergebung von Jesus erfahren. Und wir sehen im weiteren Text, am versprochenen Messias scheiden sich die Geister. Echte Umkehr bedeutet einen klaren Richtungswechsel, den Johannes hier fordert. Umkehr ist zuerst das Erkennen der eigenen Unfähigkeit, es selber richtig zu machen. Und dann die Abwendung von der Selbstsicherheit und Egoismus, von Machtmissbrauch und Gewalt hin zur echten Nachfolge Gottes, die sich zeigt in Hilfsbereitschaft, ehrlicher Wertschätzung des Gegenübers und in Genügsamkeit. Heute denken wir da an die beiden Bibelstellen »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« und »Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.« Also, wer seine Richtung ändert, dessen Spuren werden sich ändern. Er wird ein ganz anderes Erbe auf dieser Erde hinterlassen, wenn er die Kurve kriegt. Und das ist das, was zeigt, echter Glaube wird im Leben sichtbar. Nun, damals gab es Leute, die ihre Sicherheit in der Kirchenzugehörigkeit sahen. Das haben wir gesehen, Kinder Abrahams, waschechte Juden kann Gott doch nicht abweisen. Und Johannes griff zu echt krassen Bildern. Wie soll aus einem Stein ein Kind von Abraham werden? Und er sagt, seid ihr nicht so sicher wie so ein harter Stein? Gott kann das, aber er kann dich auch da im Graben liegen lassen. Also, der Gott vertraut, so wie Abraham, der ist ein Kind von Abraham. Abraham und Sarah waren schon viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und er hat trotzdem vertraut, dass Gott das, was er verspricht, macht. Das ist das richtige Vertrauen auf Gottes Macht. Nicht das Vertrauen auf Abstammung oder auf einen Taufschein oder irgendein religiöses Ritual, sondern das Vertrauen auf Gott und auf sein Wort. Und Johannes droht sogar mit der Axt am Baumstamm, um zu zeigen, dass es auf die Frucht des Lebens ankommt. Also, wenn Umkehr geschieht, dann geschieht Verwandlung. Und dann wird sogar aus einem unmöglichen, faulen Baum ein gesunder. Ich wünsche mir das so für meinen Kirschbaum vor unserem Haus. Der hat Schrotschuss und man hat mir gesagt, da besteht keine Hoffnung mehr, aber ich lasse ihn immer noch stehen. Den letzten habe ich schon umgebracht. Der ist schon gefallen. Der ist jetzt neu, mal schauen, ob es da eine Umkehr gibt. Ein neues Jahr, eine neue Chance. Nun, Lukas zeigt, dass Johannes der Täufer klare Worte verwendet, um die Dringlichkeit und Wichtigkeit klar zu machen. Und er sagt deutlich, dass er nicht der Messias ist und dieser viel mächtiger sein wird als er. Und dass er zwischen Mitläufern und wirklich fruchtbringenden Jüngern unterscheiden wird. Also, es kommt nicht auf die Form drauf an, denn die Spreu, die hat dieselbe Form wie der Weizen, nur nicht denselben Inhalt. Ihm fehlen die ganzen Nährwerte, ihm fehlt das Keimvermögen. Spreu, ja gut, heute sagen wir, es ist trotzdem nützlich, nämlich für die Verdauung. Ja, es gibt etwas, an dem wir uns reiben und das vielleicht uns mit der Zeit doch die Augen öffnet, dass es nicht nur um eine Form geht, um einen Schein, sondern um Realität. Und das zeigt Lukas in diesem ganzen Abschnitt. Denn Gottes Wort ist Realität. Und wenn es noch nicht geschehen ist, dann wird es. Und es wird mit der Geschichte verbindbar sein. Die Zeitpunkte, die sind bestimmt. Gott setzt diese Zeitpunkte. Und wenn es da ist, dann kann man das festmachen. Gottes Wort muss auch in unserem Leben Realität werden, dass es unser Leben verändert. Und ja, Johannes hatte auch keine Angst vor den politischen Führern und prangerte ihr Unrecht und ihre Unmoral in der Öffentlichkeit an, was ihn zuletzt auch ins Gefängnis und schlussendlich noch um den Kopf gebracht hat. Dieser Text stellt uns ein Stück weit auch das Gericht vor Augen, damit wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Er kündigt den Messias, den Retter an. Und wir müssen von unseren Sachen wegschauen, auf Gott und auf die Dinge, die ihm wichtig sind, damit das in unserem Leben die Veränderungen bringt. Nun, was sehen wir in der ganzen Geschichte? Gottes Wort ist real und zeigt uns, welche Menschen ihm wichtig sind. Wenn ihr die Bibel lest, schaut mal, über welche viel geschrieben wird. Das sind generell Menschen, die etwas mit Gott am Hut haben. Die anderen werden meist nur mit wenigen Sätzen oder wenn sie mal ausführlicher erwähnt werden, als Abschreckungsbeispiel gezeigt. Menschen, die Gottes Nähe suchen, über die berichtet die Bibel ausführlicher als über gesellschaftlich hochstehende Menschen. Dann als zweites Gottes Vorhersagen treffen ein und entsprechen selten unseren Erwartungen. Und wie ist das auch bei uns? Wir brauchen oft das, dass wir Gott bitten, dass er uns zeigt, wie wir beten sollen, weil das, was wir als erstes denken, wie wir beten möchten, das ist ganz selten das, wodurch Gott wirken will. Und wenn Gott einen Plan hat, dann ist das nicht immer für uns ganz so angenehm, aber es ist äußerst effektiv und es ist lebensverändernd und hilfreich, wenn wir auf ihn hören und mit ihm gehen. Und dann, wir müssen eine Entscheidung treffen, die unsere Lebensrichtung verändert, damit unsere Spur eine gute, segensreiche Spur wird und nicht weiter Chaos und Zerstörung in unserem Umfeld fördert. Was sagt mein Leben über meine Ziele oder meine Motivation? Da müssen wir selber vielleicht mal in die Wüste gehen und seine Auszeit nehmen, mal überlegen, was ist die Frucht in meinem Leben? Und dann zu Jesus kommen und sagen, ich schaff's nicht allein. Ich brauche deine Vergebung für die Vergangenheit. Ich brauche deine Veränderung für meine Motivation. Und ich brauche deine Hilfe für meine Zukunft. Und er will uns ein gesegnetes Leben geben, das für andere auch ein Segen ist. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst, dass du Realität bist, auch in der heutigen Zeit, auch wenn wir dich nicht sehen, aber dass du in Menschenleben grundlegende Veränderung schaffen kannst und so wirklich Rettung schenkst. Ich lobe und preise dich dafür. Gang du mit uns durch die Woche und hilf du uns. Öffne du uns für die Sachen, wo wir noch auf krummen Wegen unterwegs sind, wo wir Täler aufschütten oder Berge abbauen müssen. Hilf du uns, wirklich den Blick auf dich frei überzukommen, damit wir deine Herrlichkeit sehen. Und dann auch erfahren dürfen, wie deine Herrlichkeit in unserem Leben Einzug haltet. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.